Wenn das Stillen sich gut eingespielt hat, der Milchfluss schon etabliert ist und das Kind gestillt wird, haben wir immer wiederkehrende Milchspendereflexe, wie wir dazu sagen. Und für jeden Milchspendereflex brauche ich immer eine Ausschüttung des Oxytocins. Und man kann das mit dem Orgasmus vergleichen, tatsächlich.
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt von Ado, deinem verlässlichen Partner für Milchpumpen und Stillhilfen, die wirklich unterstützen. Mit Schweizer Qualitätsanspruch und WHO-Kodex-konform. Ado, weil Stillen Begleitung verdient. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Stillleben. Ich sitze im regnerischen Hannover, Katrin sitzt in Berlin, wir sind einander zugeschaltet. Hallo Katrin.
Ja, hallo Mila, ich freue mich, dass wir uns wieder sehen und hören können und weiterarbeiten an unserem wunderbaren Projekt Stillleben, der Podcast. Und bei mir hat es heute früh mächtig geregnet und gewindet und jetzt scheint hier tatsächlich mal die Sonne. Aber es ist eher Frühling als Sommer, ja. So nach den 38 bis 40 Grad in dieser Stadt vor einer Woche ist es jetzt eher kalt und ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
Ja, weißt du, was wir heute Morgen beim Frühstück gesagt haben? Mein Mann meinte so, es fühlt sich gerade an wie so ein Dänemark-Urlaub, weißt du, es schüttet aus Kübeln und dann kommt die Sonne wieder raus und es ist alles warm, aber es ist erstmal alles nass. Und wir haben tatsächlich vergessen, unsere Polster reinzuholen vom Balkon und die sind jetzt so richtig durchgeweicht. Aber egal, es sind wieder 31 Grad angesagt hier für diese Woche. Von daher, ich bin gar nicht traurig um den Regen. Ihr seid vielleicht auf unseren Podcast gestoßen, weil ihr das Thema gegoogelt habt, wie fühlt sich eigentlich Stillen an? Und ich finde, das ist eine total spannende Frage, weil man kann sich das ja vorher nicht vorstellen. Also es fühlt sich bestimmt auch für jede Frau vielleicht anders an, hoffentlich nicht schmerzhaft. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir hier sagen wollen. Wir propagieren das ja eh immer schon in unserem Podcast, aber vielleicht seid ihr jetzt gerade, hört ihr uns gerade das erste Mal. Eine Kernaussage von Katrin ist immer, Stillen darf nicht wehtun. Und ich glaube, das ist was sehr Wichtiges, was leider immer noch von vielen Kinderkrankenschwestern auf Station gelernt wird, die dann sagen, wenn du hast gerade entbunden, jetzt liegst du da, dein Kind ist vielleicht so 8, 9 Stunden alt und du hast schon vielleicht ein paar Mal angelegt und auf einmal merkst du so, meine Brustwarze ist wund und irgendwie fühlt sich das jetzt hier gerade nicht gut an. Und dann hörst du in wirklich 90% der Fälle, wenn du nicht gerade in einem babyfreundlichen Krankenhaus bist und gerade an die richtige Person geraten bist, hörst du den folgenden Satz, ja, das ist normal am Anfang.
Ja.
Und den würde ich gerne mal von dir einordnen lassen, Katrin. Wie normal ist das denn am Anfang, dass es weh tut?
Naja, sagen wir mal so, die Brustwarze ist natürlich eine unglaublich sensible Region, eine sensible Haut, versorgt mit sehr, sehr vielen Nervenenden. Sonst ginge Stillen ja nicht durch das Reizleitungssystem. Darauf können wir ja später nochmal zurückgreifen. Und man spürt am Anfang schon auch ein leichtes Unwohlsein gegebenenfalls oder ja, dass es auch komisch ist und auch vielleicht leicht brennt, leicht wehtut. Aber wir sagen in der Ausbildung immer, wenn du bis 10 gezählt hast und der Schmerz ist immer noch da, also wenn der Schmerz sich wirklich durch die gesamte Stillmahlzeit zieht, ist da was nicht in Ordnung. Und das kann vielerlei Gründe haben, dass nicht gut angelegt wird, dass das Kind nicht gut gehalten ist, dass das Baby den Mund nicht weit genug auf hat, dass die Lippen nicht ausgestülpt sind, dass vielleicht auch die Zunge eine Bewegung macht, die wir nicht so optimal finden, dass die Mutter vielleicht die Brust wegzieht von dem Kind, um die Nase freizuhalten. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Gründe, weshalb Stillen während der gesamten Stillmahlzeit wehtun kann. Aber das ist nicht normal. Also nochmal zusammengefasst, das Ansaugen darf unangenehm sein, aber dann muss es nach 10 Sekunden oder 10 bis 10 Zählen wirklich aufhören. Und wenn ihr merkt, die Haut ist verletzt, es hat sich schon Schorf gebildet. Das höre ich ja sehr häufig von Frauen, die mich anrufen, die sagen, ich habe die Brustwarzen bluten, da ist schon eine dicke Kruste drauf oder. Also sobald es Hautverletzungen gibt oder die Brustwarze auch massiv verformt ist nach dem Stillen, also das auch wirklich immer noch mal anschauen, ist die gedrückt, sieht sie aus wie ein benutzter Lippenstift beispielsweise oder ähnliches. Das sollte so nicht sein, dann sofort den Finger heben und sagen, hallo, ich benötige hier Hilfe.
Und diese Hilfe ist tatsächlich nicht, bitte einmal genau hinhören, diese Hilfe ist nicht als allererstes, einen Stillhut auf die Brustwarze zu machen. Das ist nämlich ganz oft, die schmeißen damit ja wie mit Bonbons rum in der Klinik.
Ja.
Das ist nicht die erste Lösung für euch. Das ist vielleicht habt ihr den jetzt gerade schon drauf und denkt so, aber wieso, der hilft mir doch. Ja, der hilft euch vielleicht 24 Stunden und danach wird es eher tendenziell schlimmer. Deswegen besprechen wir jetzt, was man machen kann, bevor ihr überhaupt Schmerzen habt. Eine kurze Frage, Katrin, weil du hast es eben erwähnt mit der Nase. Ich habe das ganz oft gesehen bei Frauen, die vielleicht auch ein bisschen größere Brüste haben. Die hören auf der einen Seite, hört man immer, du musst das Kind nah genug an die Brust randrücken. Auf der anderen Seite hat man natürlich Angst, das Kind aspiriert, also kriegt nicht mehr richtig Luft durch die Nase. Was kannst du sagen, um uns da so ein bisschen die Angst vorzunehmen?
Ich würde erstmal noch zu dem Anfang was sagen. Das erste A und O in der Stillzeit ist erstmal, lasst euch von eurer Hebamme, die ihr vielleicht präpartal, also vor der Geburt schon kennenlernen durftet, zeigen, wie man Handentleerung macht. Ansonsten lasst es euch sofort in der Klinik zeigen, wie kann ich mit der Hand ein bisschen Milch gewinnen, weil das ist das A und O für die Pflege der Brustwarzen und das wird einem in babyfreundlichen Kliniken, also das ist eigentlich Pflichtprogramm, sehr früh gezeigt. Muttermilch hat so viele Zellen, das heißt, es ist nicht nur gut für das Baby, sondern eben nach dem Stillen auch nochmal mit der Hand ein Tropfen aus der Brust entleeren und behutsam auf der Brustwarze verteilen als Lubrikat sozusagen. Als Schutzmaßnahme für die Brustwarze. Also Muttermilch hat wirklich einen immensen Heilungserfolg. Und ja, und für das andere, wir müssen die Stillposition mehr den Müttern und der Anatomie der Mutter anpassen als den offiziellen Empfehlungen, sage ich jetzt mal. Wir lesen ja überall Bauch an Bauch. Wenn jetzt eine Frau eine sehr große, schwere Brust hat und die Brustwarze nach unten zeigt, kann ich nicht Bauch an Bauch stillen. Dann kann ich auch nicht gut große Stillkissen benutzen. Das bedeutet, dass je nachdem, wie die Anatomie der Mutter ist, die Stillposition angepasst werden sollte. Und wenn eine Frau eine sehr große, schwere Brust hat, ist am Anfang der Rückengriff, also der sogenannte Footballergriff, eher hilfreich. Dann wäre es manchmal auch hilfreich, eine große Rolle unter die Brust zu legen, um die Brust leicht anzuheben, damit die Mutter überhaupt ihre Brustwarze sehen kann, damit sie sieht, was tue ich da eigentlich, was tut mein Baby. Aber wenn ein Kind gut positioniert ist und gut angelegt ist, ist auch die Nase frei. Und diesen Zigarettengriff, sage ich immer, der tut nicht Not, wird aber immer noch von vielen Pflegenden gesagt. Also pauschal. Du musst mit dem Finger die Brust wegziehen, damit dein Kind gut atmen kann. Und das ist nicht richtig. Weil dann verschiebe ich den Winkel im Mund, die Brustwarze reibt am Gaumen oder ich ziehe dem Kind ein bisschen Brustgewebe wieder aus dem Mund, das Kind korrigiert, zieht rein. Kinder sind ja auch ganz wild darauf zu trinken und zu saugen und die setzen natürlich auch alles ein, was sie haben an Muskeln, an Kraft, Zunge, Kiefer, um sich zu halten an der Brust. Und das führt dann immer zu Unruhe. Das ist
ein wichtiger Tipp, den man erstmal braucht, bevor man überhaupt jemals in dieses Stillgame eingestiegen ist, ist so dieses, was du immer sagst, zumindest in der Ausbildung hast du das immer gesagt, das Kind muss zur Brust und nicht die Brust zum Kind. Das heißt, wir haben da teilweise Verrenkungen, verspannte Nacken und Rücken, die wir machen, damit diese riesige Und die Brust ist meistens riesig, wenn man gerade in die Milchbildung gekommen ist, um diese vormals vielleicht kleine und jetzt auf einmal riesige Brust an dieses sehr, sehr kleine, wackelige Köpfchen zu bringen. Das bedeutet immer das Kind so machen, dass es für dich bequem ist und nicht deine Brust über dieses Kind hängen. Dann höre ich auch so Sachen wie, ja, du musst dem Kind die Brust da so reinstopfen in den Mund. Nein. Andererseits gibt es auch Leute, die sagen, du musst intuitiv das Kind an die Brust gehen lassen. Auch das stimmt nicht immer, weil manche Kinder machen halt einfach ihren Schnabel nicht weit genug auf. Ich spreche aus Erfahrung bei beiden Kindern und beißen dann wirklich mit ihrem kleinen Gaumen in deine Brustwarze. Auch das ist nicht richtig. Also wir sagen es ja auch in unserem Opener, das ist nicht das Einfachste der Welt und es ist auch nicht das Natürlichste der Welt, weil gerade wenn man anfängt mit dem Stillen, müssen es beide Parteien lernen und das ist echt schwierig, wenn man das selber, und das ist auch wieder ein gesellschaftliches Problem, wenn man das noch nie gesehen hat, weil es irgendwie mit Scham behaftet ist, einer Frau, die stillt, auf die Brust zu gucken und in unserer Gesellschaft wird einfach sehr, sehr wenig gestillt, das sehen wir auch anhand der Zahlen. Und wenn dann gestillt wird, dann guckt man ja auch eher weg. So. Aber heute soll es tatsächlich auch eher darum gehen, wie fühlt sich das eigentlich an? Und ich glaube, da ist ein schönes Stichwort, wenn man jetzt nicht den Schmerz hat und wenn man jetzt aber vielleicht auch noch nie gestillt hat, sondern ihr hört gerade die Folge, weil ihr hochschwanger seid und wissen wollt, wie fühlt sich das eigentlich an? Stillen fühlt sich total schön an. Und das hat den einen wichtigen Grund, dass es Nähe zu unserem Baby aufbaut und dass wir beim Stillen und für die Milchproduktion Oxytocin ausschütten.
Ja. Genau, wir haben hohe Oxytocin-Werte während des Stillens und zwar immer wieder beim Milchfluss. Also der wird ja mehrmals ausgelöst. Ne? Also jetzt, wenn das Stillen sich gut eingespielt hat, der Milchfluss schon etabliert ist und das Kind gestillt wird, haben wir immer wiederkehrende Milchspendereflexe, wie wir dazu sagen. Und für jeden Milchspendereflex brauche ich immer eine Ausschüttung des Oxytocins. Und man kann das mit dem Orgasmus vergleichen, tatsächlich. Weil Oxytocin ist unser Liebeshormon und unser Liebeshormon macht uns ein gutes Gefühl. Und ja, wenn wir frisch verliebt sind und hohe Oxytocin-Werte haben und uns ankuscheln bei unserem Partner, unserer Partnerin oder eben halt auch Sex haben, dann wollen wir davon auch mehr, ne? Weil es einfach ein wunderschönes Gefühl ist und wir suchen die Nähe und wir suchen diese Geborgenheit und so geht es auch unserem Kind. Also auch das Kind hat höhere Oxytocin-Werte, die gestillten Kinder. Und deshalb liegt es uns ja so am Herzen, dass die Kinder mit ganz viel Oxytocin überschüttet werden am Anfang, nämlich durch den direkten Haut-zu-Haut-Kontakt. Und das ist ja immer wieder erstaunlich. Wir wissen über Oxytocin sehr viel. Wir wissen über Oxytocin, haben wir ganz viel Forschung, insbesondere aus Schweden. Und es wird oft nicht gelebt und vor allem für die Flaschenkinder nicht, ne? Das ist jetzt ein anderes Thema, da können wir auch noch mal drauf eingehen. Aber das Oxytocin macht uns ein gutes Gefühl und das macht uns auch müde. Also wir sehen auch bei stillenden Müttern, dass sie quasi runterfahren während des Stillens. So wie das Baby auch irgendwann so in so Nuckelmodi geht und oh, mir geht's gut, ich fühle mich wunderbar, ich werde jetzt müde, mir fallen die Augen zu. So geht es der Mutter auch. Sie kommt zur Ruhe und sie wird müde. Und das ist von der Natur ganz wunderbar eingerichtet, dass wir ja auch, wenn wir stillen und einen hohen Oxytocin-Wert haben, auch toleranter werden. Wir sind stressresistenter. Ne? Und das alles zusammen macht einfach ein gutes Gefühl. Und deshalb, jetzt nochmal zum Anfang, ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass wir die Mütter schützen, dass wir gut aufpassen, gleich von Anfang an, dass die Brustwarzen eben nicht kaputt gehen, weil das tut wirklich, also man kann es mal ganz salopp sagen, saumäßig weh. Und ich finde das auch wirklich sehr traurig, dass manchmal den Müttern auch gesagt wird, ach, das sieht ja noch gar nicht so schlimm aus, habe ich schon schlimmer gesehen, das spielt überhaupt keine Rolle, weil jede Frau, jede Person, die stillt, ist auch in den Empfindungen unterschiedlich und empfindet auch Schmerz unterschiedlich. Und wenn mir jemand sagt, das tut weh, dann muss ich schauen, wo finden wir hier Lösungswege. Und auch das ernst nehmen und nicht beiß die Zähne zusammen, geht nach 6 Wochen vorüber. Das ist verkehrt. Das ist nicht gut, ne? Und wenn ich immer wieder diesem Schmerz ausgesetzt bin durch Verletzungen, habe ich natürlich keine Freude am Stillen. Und das bauen sich dann Ambivalenzen auf, ne? Und das tut uns auch nicht gut, uns Menschen immer wieder so Schmerzen zu haben.
Ich glaube, dass tatsächlich, was ich auch noch gerne sagen würde, gerade weil ich die Frauen abgreifen möchte, die uns hören und die vorher noch nie gestillt haben und vielleicht jetzt das erste Mal stillen oder sich damit auseinandersetzen, stillen zu wollen. Ja. Ein ganz wichtiger Aspekt. Vergleicht euch nicht mit Müttern, die ihre Kinder flaschen. Weil es sind andere Rhythmen, es sind komplett andere Ernährungsformen. Also das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Und ich erlebe das ganz oft, dass Frauen dann sagen, ja, aber das Kind von meiner Freundin, das schläft die Nacht durch. Oder das Kind von meiner Freundin, das bleibt ja schon 8 Stunden beim Papa. Das ist nicht physiologisch. Also das ist tatsächlich nicht das, was wir wollen von einem paar Tage alten Kind, dass es 8 Stunden ohne die Mutter ist. Weil das ist halt ehrlich gesagt auch nicht ganz gesund, so lange von seinem Kind entfernt zu sein. Vor allem, wenn ihr stillen wollt, ist das auch einfach keine Option. Also setzt euch damit auseinander. Ihr seid im Guten wie im Schlechten für die Ernährung eures Kindes da. Und ich glaube, manchen Leuten ist das zu krass, wenn man das so direkt sagt. Aber ich glaube, man muss sich mit diesen Gedanken vor der Geburt im besten Fall auseinandersetzen, weil dann ist nicht, wir fahren in 2 Monaten auf ein Festival und lassen das Kind bei Oma und Opa. Andererseits ist es auch so, ja, euer Leben wird in 2 Jahren komplett anders aussehen und euer Kind wird bindungsorientiert vermutlich sehr, 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 sehr gut mit euch zusammenpassen. Und vielleicht wird es dann sogar ein Wochenende bei Oma und Opa bleiben mit 2 oder 3 Jahren. Aber fürs Erste ist eure Hauptaufgabe, dieses Kind zu ernähren. Und das dürft ihr auch einfach mal genießen, weil ihr werdet nicht in das Leben vor der Schwangerschaft zurückkehren. Ich sage das den Frauen immer so knallhart, weil die wirklich denken, das Kind ist ein Add-on zu meinem Leben, was ich mir hier aufgebaut habe und es läuft so nebenbei mit. Aber ich glaube, also egal, ob du stillst oder Flasche gibst, es ist nicht so. Das Kind ist da und es hat ein eigenes Leben und ihr müsst euch dem erstmal unterordnen.
Werbung.
So, heute sprechen wir über ein neues Produkt von Ardo oder zumindest für mich ein neues Produkt. Das gab es nämlich noch nicht, als ich meine Tochter gestillt habe, aber ich hätte es so wahnsinnig gerne gehabt. Ich finde es nämlich total praktisch. Der Ardo Kindest Cup ist eine Milchauffangschale und gleichzeitig auch ein Fütterungsbecher. Ganz oft kommen Frauen auf Stillberaterinnen zu und sagen, ich habe viel zu viel Milch, meine linke Brust läuft mit, wenn ich die rechte stille oder andersrum. Und da ist so eine Auffangschale richtig, richtig praktisch. Katrin, kannst du mehr dazu erzählen?
Ja, also die Auffangschale von Ardo finde ich persönlich auch richtig gut gelungen, weil sie sich gut anpasst, sie kein Vakuum aufbaut. Und darum geht es eigentlich, wenn eine Frau tendenziell zu viel Milch produziert für ihr Baby und sehr viel Milch beim Stillen verliert über die Brust, die gerade im Augenblick nicht gestillt wird, ist es nicht sinnvoll, noch ein zusätzliches Vakuum aufzubauen, weil durch Vakuum ja mehr Milch aus der Brust entleert wird und das wiederum dem Körper signalisiert, hallo, hier ist noch mehr Bedarf. Also dieser Cup ist, der hält zwar an der Brust, also er saugt sich leicht an, aber bildet kein Vakuum und das ist sehr sinnvoll. Und aber die Milch, die nebenher mit ausläuft aus der Brust, wird aufgefangen und kann dann eingefroren, aufbewahrt werden für spätere Zeiten. Oder bei manchen Kindern ist es ja auch notwendig, noch etwas zuzufüttern, dann kann eben die Mutter oder die Person, die sich dann anschließend nach dem Stillen ums Kind kümmert, mit diesem Cup eben gleich die frisch eingelaufene Milch auch dem Kind noch zufüttern, also nachfüttern sozusagen. Also von vielerlei Ansätzen her gut durchgedacht und gut einsetzbar und vor allem auch gut zu reinigen. Also es ist sehr hygienisch. Und man kann es auch in den Geschirrspüler legen zum Reinigen oder auch auskochen, auswaschen. Das ist eigentlich ganz gut. Und er ist leicht, ne? Er ist leicht, das ist ein Teil. Es wird nicht zusammengesteckt oder zusammengeschraubt. Und ich finde es ganz praktisch.
Genau, noch ein paar Hard Facts. Also bis zu 160 Milliliter Muttermilch passen da rein, bevor der Cup voll ist und man das vielleicht umfüllen muss. Also das ist ja schon eine ordentliche Menge. Ja. Katrin hat gerade schon gesagt, das ist super einfach zu reinigen. Passt auf jede Brustgröße oder Form. Das ist ja auch spannend, weil es gibt auch andere von anderen Marken Milchauffangschalen, die dann vielleicht nicht auf jede Brustgröße passen, ne? Die dann gleich verrutschen und dann läuft alles aus. Also, oh Gott, ich kann dir ein Lied davon singen, wie oft mir diese Milchauffangschalen dann doch ausgelaufen sind. Und das ist ja auch jedes Mal ein Verlust einer riesigen Menge Muttermilch, die man vielleicht dem Kind zu anderer Zeit füttern kann, ja, oder bei größeren Kindern dann tatsächlich irgendwie in Brei machen kann, etc. pp. Man hat lebensmittelechtes Silikon, diese Auffangschalen sind weiß, aber trotzdem transparent. Also man kann die auch tatsächlich, sag ich jetzt mal, wenn man jetzt draußen ist und die reinmachen muss und auf einer Bank sitzt im Park oder so, dann kann trotzdem niemand die Brustwarze sehen.
Ja.
Also schützt die Intimsphäre, aber es ermöglicht gleichzeitig zu sehen, wie voll die Auffangschale schon ist. Und dann hat es halt so eine schöne Form, die ist so sehr, ja, wie heißt das, man kann das so gut anfassen, dass man es dann direkt dem Kind stillfreundlich füttern kann, wenn man möchte.
Es gibt ja auch Mütter, die aufgrund von Verletzungen beispielsweise im Augenblick nicht anlegen können oder nicht anlegen möchten, weil es einfach zu schmerzhaft ist und sich dann für eine Handentleerung entscheiden. Dafür ist es auch gut einsetzbar, dass ich in diese Cup Hand entleeren kann, weil die Öffnung sehr groß ist, also viel Raum gibt. Und dann eben die Milch direkt nach dem Handentleeren dem Kind auch gegeben werden kann. Also stillfreundlich, wie du es schön gesagt hast, ne? Also nicht mit anderen Utensilien dem Kind dann verabreicht wird. Ja, und von daher ist es, denke ich, schon mal eine gute Lösung oder ein anderes Tool nochmal für Mütter, die stillen oder eben halt auch zwischendrin mal eine Alternative benötigen, ne?
Richtig. Und mit dem Code STILLLEBEN10, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Ado. Das gilt für die gesamte Bestellung und ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Und den Link zu dem Produkt findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Also ich würde das gerne noch anders formulieren. Ich sehe mich ja ganz häufig als Anwältin der Kinder, Kinderschutz. Da passieren ja auch in unserer Gesellschaft unterdessen sehr hanebüchene Sachen. Und für ein gesundes Großwerden ist es erst einmal wichtig, für einen jungen Säugling, der gerade geboren ist. Wir müssen uns vorstellen, dieses Baby kommt aus einem 100-Sterne-Hotel. Es ist 10 Monate umsorgt. Ne, wir gehen zu Vorsorgeuntersuchungen, wir gucken in der Schwangerschaft, ist alles in Ordnung, CTG-Kontrollen, alle möglichen Blutuntersuchungen, tralala, wir suchen uns eine Klinik aus und dann fangen wir an, so das Kind abzugeben. Und das ist nicht gesund, auch nicht fürs Kind, das wollen die nicht. Kinder sind Bindungsmenschen und Bindungsmenschen müssen erstmal eine Bindung aufbauen. Die kommen nicht zur Welt und sagen, ah super, du bist meine Mutter, ich liebe dich und du bist meine Bezugsperson. Dieses muss verdient werden und auch aufgebaut werden. Und Bindung entsteht über Zusammensein, sich kennenlernen, sich beschnuppern, sich schmecken sozusagen, ne? Also gerade orofaszial passiert ja bei den Kindern auch ganz viel. Die suchen den Blickkontakt, sie schauen, also selbst wenn die nur eine Stunde alt sind, gucken die den Eltern ganz tief in die Augen und da geht einem noch schon das Herz auf. Und wir brauchen auch sicher gebundene Kinder und sicher gebundene Kinder wollen erstmal, sie können sich erst einmal nur an die Eltern binden, an die Familie, die zwei Bezugspersonen, die da sind, oder wenn es eine alleinerziehende Person ist, eben die eine Person, die das Kind geboren hat. Und das ist so wichtig fürs Großwerden, für sich gesund entwickeln. Und ich finde, das muss auch wirklich mal bei aller Modernität und aller Flexibilität, die wir haben, und so weiter, muss das auch gedacht werden, ne? Und wenn wir Kinder früh in die Fremdbetreuung geben, wie
Nannies in der Schweiz oder auch in Frankreich oder auch in den USA, wo Frauen sehr früh wieder in den Beruf einsteigen, dann haben die eine feste Bezugsperson. Und die feste Bezugsperson ist wichtig. Und immer wieder wechselnde Bezugspersonen, das zeigen Kinder dann auch in ihrem Verhalten, dass sie damit nicht gut zurechtkommen.
Und ich glaube, ne, Katrin, alles, was du sagst, ich unterschreibe das komplett. Ich glaube aber auch, genau was du auch meintest, so von wegen Modernität und so, diese Idee von 50-50 ist ja keine Idee, das ist ja was, was man trotzdem leben kann. Also man kann ja, trotzdem sagen, und darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, man kann ja trotzdem sagen, wir machen 50-50 und nicht die Frau bleibt 2-3 Jahre zu Hause, so wie manchmal früher in Westdeutschland, und der Mann geht arbeiten 40 Stunden ab Tag 1 und macht vielleicht 2 Wochen Urlaub, wenn das Kind auf der Welt ist. Nein, 50-50 bedeutet aber nicht, dass man bei der Ernährung 50-50 machen kann. Also ich habe noch kein Kind gesehen, was 1 Jahr lang voll gestillt wurde und nebenbei nachts aber immer Prämilch bekommen hat. Die Milchbildung geht zurück. Das ist eine andere Geschichte. Ich wollte es nur sagen, weil ich echt oft auch Nachrichten über unseren Stillleben-Account bei Instagram bekomme. So, ja, ich möchte stillen, aber nachts haben wir jetzt abgemacht, dass der Mann aufsteht und ich kann immer liegen und schlafen. Und wir müssen dafür nochmal, dieses Schlafstellen ist, glaube ich, ein Riesenthema, wo das 50-50 oft für Familien greift. Und ich möchte da tatsächlich einfach gerne mit dir nochmal eine komplette Folge zu machen, warum das mitunter schwierig sein kann, am Anfang das so zu fahren. Aber ich appelliere an alle Männer, ihr könnt alles andere übernehmen. Ihr könnt jede Geschirrspülmaschine ausräumen, ihr könnt jeden Einkauf machen, ihr könnt jedes Essen zubereiten, ihr könnt die Windeln bestellen, die Klamottengröße eures Kindes wissen und vielleicht sogar für eure Frau in die Drogeriemarkt gehen und alles besorgen. So, dass genau dieser Start ins Leben, diese wichtigen Monate ganz am Anfang, weil euer Kind fängt mit 6 Monaten an zu futtern, also dann wird es weniger mit dem Stillen. Das heißt, es sind jetzt, sagen wir mal, 6 sehr intensive Monate, die ihr euch ja, zu denen ihr euch ja entschieden habt, die zu machen, weil ihr habt euch ja für dieses Kind entschieden und ihr habt euch ja vielleicht auch, wenn ihr diese Folge hört, fürs Stillen entschieden. Und das ist ganz oft der Fall, wenn ich gerade so in Wochenbetten oder so war, dass Frauen gesagt haben, ist das jetzt für immer so? Und dann kann man tatsächlich nur lachen und sagen, nein, das ist natürlich nicht für immer so. Und tatsächlich, ich würde heute schon wieder sagen, leider ist das nicht für immer so. Weil es gibt genau eine Sache, die ich immer wieder denke, wenn mein Mann sagt, er hätte gerne noch ein Kind. Dann denke ich immer, nee, ich möchte nicht noch ein Kind. Aktueller Stand, keine Ahnung. Ich möchte nicht noch ein Kind, aber ich hätte gerne noch mal die ersten Wochen mit meinem ersten Kind zurück. Weil ich die so gar nicht genießen konnte, weil ich so einen beschissenen Stillstand hatte, weil ich so gar nicht wusste, wer ich bin als Mama. Und einmal noch mit diesem ersten Kind diese ersten Wochen genießen zu können und mich voll drauf einlassen zu können mit dem Wissen von heute, das wäre so schön.
Ja, und da kommen wir eben halt auch nochmal zu dem Punkt Gesellschaft. Wir haben ja immer noch auch traditionell so ein paar Altlasten, ne? Dass unsere Generation, also die vor uns, ganz stringentes Erziehungsmodell gefahren sind. Die Kinder müssen alleine schlafen, lass sie doch mal schreien, nimm dein Kind nicht mit ins Bett, du verwöhnst dein Kind. Und da nochmal, sobald man Eltern ja fragt, wo schläfst du denn? Und wie? Ne? Naja, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zusammen. Aha, und wieso? Ja, weil es schön ist. Ja, und euer Baby ist gerade geboren und muss alleine schlafen. Auch im Beistellbett ist es alleine. Also ein Neugeborenes, das alleine liegt, fühlt sich verlassen, weil es kann sich erstmal nur über Körperkontakt orientieren. Wenn es älter wird, mit 10-12 Wochen, und das ist ja keine lange Zeit, lernt es, ach so, ich höre Mamas Stimme und die ist in der Nähe. Aber in den ersten 3 Monaten ist, wenn das Kind irgendwo alleine liegt und sich spürt alleine, Holland in Not, Hilfe, die haben mich im Park vergessen und sind ohne mich nach Hause. Und aber unsere Regularien in Deutschland sind ja immer noch so, dass Eltern leider diese Schlafbroschüre bekommen. Kinder dürfen nicht ins Bett genommen werden. Das ist unglaublich gefährlich. Es ist gefährlich, ja, wenn Eltern rauchen, kiffen, trinken. Also wenn ich eine Alkoholfahne habe, sollte ich mein Kind nicht mit ins Bett nehmen. Wenn ich kiffe, auch nicht. Dann, ne, da bin ich bei allem raus. Also es gibt gefährliche Situationen, aber die normale, gesunde Familie ist safe. Und da gibt es auch über BFAI eine neue Schlafbroschüre, by the way.
Die können wir gerne in der nächsten Folge besprechen, weil dazu habe ich sehr viele Emotionen. Vor allem auch, oh Gott, wir müssen eine Podcast-Folge über PartnerInnen machen. Egal ob männlich, weiblich, divers, was auch immer. Der Mensch, der nicht stillt, wie der unterstützen kann, finde ich super wichtig, weil gerade wenn du sagst, hier schlafen in einem Bett und so.
Ja.
Oft ist es ja nicht die stillende Person, die jetzt vielleicht gekifft oder geraucht oder getrunken hat. Aber die andere Person darf dann auch nicht mit dem Bett schlafen. Das ist super wichtig. Dann bringt ihr bitte, da müsst ihr auch total der Anwalt eures Kindes sein und sagen, hey, Olga, alles klar, unser Kind ist jetzt, sag mal, 3 Monate alt. Du gehst heute abends mit deinen Jungs einen saufen, weil du das Kind feiern willst. Alles klar, mach doch, aber dann schläfst du auf dem Sofa oder im Gästezimmer oder auf dem Teppich. Ist mir egal, Hauptsache du schläfst nicht bei mir und meinem Neugeborenen im Bett. Alles cool. Und ich, oh Gott, ich möchte auch so gerne, dass diese Folge diesen Partnern vorgespielt wird, damit die mal hören, was, wie, Katrin, wie oft man in der Stillberatung gar kein Connection-Problem mit der stillenden Person hat, sondern mit dem Partner, der rumwuselt, und das sind öfter Männer, deswegen sage ich jetzt mal die männliche Form, sondern mit dem Partner, der rumwuselt und tatsächlich dieses Stillen manipulieren will. Autsch, da werde ich ja richtig wütend. Da, also auch was du mir da schon erzählt hast, dazu machen wir eine komplette Folge. Die heißt dann die PartnerInnen-Stillfolge und die könnt ihr dann so laufen lassen, während ihr die hört, dass euer Partner in Hörweite ist und einfach mal hört, was wir da vom Leder ziehen. Weil ich glaube, da fühlen sich einige angesprochen.
Ja.
Ja.
Ja, also wir haben mit Sicherheit in den nächsten 12 Monaten ganz, 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 ganz viele Themen. Aber das ist auch mit ein wichtiger Punkt. Und da kann man dann auch gleich die Großeltern und Tanten und Onkels mit reinnehmen und die schlauen Nachbarn. Jeder Mensch hat ja in Deutschland immer wieder so sein Zutun, gerade was die Beeinflussung junger Eltern betrifft. Und ja, da machen wir schon nochmal was draus.
Ja, sehr schön. Und damit wären wir wieder am Anfang der Folge und wieder beim Thema, ne? Alle anderen und der Einfluss der anderen. Dazu gibt es dann in 2 Wochen mehr, Katrin. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Und schön, dass wir uns heute wieder gesprochen haben.
Ja, ich freue mich auch und ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern und allen auch Geschwisterkindern, alle, die uns zuhören und folgen und Großeltern und Tanten, ein schönes Restwochenende und eine schöne Zeit. Genießt den Sommer. Bis dahin.
Stillleben. Der Podcast mit einem Schuss Muttermilch ist ein Produkt von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer. Mit musikalischer Unterstützung vom Gitarrenduo Enyip und in der Produktion von Stoic. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Da heißen wir stillleben_podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Ado, weil Stillen Begleitung verdient. Das bedeutet, Ado begleitet dich auf deiner Stillreise mit echtem Verständnis auf Augenhöhe und mit ganz viel Raum für deinen persönlichen Weg.